Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Extrameile Sport, Mentaltraining, Coaching und Teambuilding mit mir, Tanja Ney. Ich führe wie immer durch diese Sendung und freue mich, dass ich heute nicht alleine bin. Thorsten Weber und Pierre Bischoff sind heute bei mir zu Gast. Thorsten kennt ihr vielleicht schon. Er ist vor gut einem Jahr bei mir auch im Podcast zu Gast gewesen. Da haben wir über das Race Around Austria 2020 gesprochen. Und Pierre Bischoff ist im Ultrasport auch kein unbeschriebenes Blatt. Er hat eine wirklich lange Liste an Wettkämpfen und Siegen bzw. Platzierungen, die er in diversen 24-Stunden-Rennen und Ultrarennen nach Hause gefahren hat, unter anderem 2016 das Race Across America mit dem ersten Platz und 2019 das Race Around Ireland auch als Sieger nach Hause gefahren. Also ja, eine große Expertise, die er da mitbringt und die er ja zum einen hier auch nochmal in dem Interview teilen möchte und teilen wird und die er eben auch als Teil des Teams Thorsten Weber beim Race Around Austria 2021 eingebracht hat. Darüber werden wir heute sprechen. Es geht ja so ein bisschen um verschiedene Schlüsselszenen während des Rennens. Es gab so einige Situationen, die ja tatsächlich nicht so richtig rund liefen und wo dann immer ein starker Wille und klare Entscheidungen auf jeden Fall eine große Rolle spielen, ebenso wie Vertrauen und Verantwortung, also ganz wichtige Schlüsselworte für so eine Zusammenarbeit in einem solchen Rennen. Ja, oder wie Thorsten auch sagen würde, im Prinzip lief bei diesem Rennen einfach wirklich alles schief, was schief laufen konnte. Also nichts lief, wie es sollte. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man sich auf die Crew-Mitglieder verlassen kann. Ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut, weil ich einfach wusste, dass auch Pierre da eine wichtige Funktion übernommen hat, natürlich auch neben der gesamten anderen Crew. Aber ich finde es nochmal sehr spannend, mit jemandem, der einfach auch so viel Erfahrung mitbringt, darauf zu gucken, warum er manche Entscheidungen eben so getroffen hat, wie er sie getroffen hat, ob er vielleicht auch manchmal zweifelt, ob er manchmal nur pokert, wenn er dem Athleten bestimmte Dinge an den Kopf wirft, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf, und wie die Zusammenarbeit einfach ja, funktioniert hat und wie sich Thorsten dann auch dabei gefühlt hat. Natürlich gucken wir auch darauf, wie geht's weiter? Wird es vielleicht noch weitere Projekte geben? Wo geht die Reise hin für jeden Einzelnen der beiden und vielleicht auch gemeinsam? Also alles in allem auf jeden Fall eine Menge Gesprächsstoff. Wir versuchen das in einer Stunde in etwa ja, hier über die Bühne zu bringen, aber ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte Gespräch sein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Verzeiht uns bitte die anfänglich etwas schlechte Tonqualität. Wir haben uns nicht in einem Raum befunden und wir hatten ein bisschen technische Probleme und mussten dann nochmal das Internet wechseln beim Pierre. Danach hat alles wirklich gut funktioniert und ich verspreche euch, es wird auf jeden Fall im Laufe der Aufnahme besser werden. Aber wie wir dann auch schon festgestellt haben, das ist im Prinzip wie bei einem Langstreckenrennen. Das kannst du noch so gut planen. Irgendwas ist ja immer. Also in diesem Sinne, wir waren da lösungsorientiert. Wir haben es dann durchgezogen und ja, ich bin wirklich happy mit dem Ergebnis und Ich hoffe, ihr seid es auch. Viel Spaß damit. Ja, und ich freue mich heute wieder einmal Thorsten Weber zu Gast zu haben. Ich habe gerade eben schon mal nachgesehen, wann wir das letzte Mal gesprochen haben. Also wir haben natürlich in der Zwischenzeit sehr oft miteinander gesprochen, weil wir doch das ein oder andere miteinander ja auch sportlich zu tun haben. Aber ich habe geschaut, wann gab es denn den letzten offiziellen Termin, und das ist gewesen vor gut einem Jahr nach dem Race Around Austria 2020, wo Thorstens Auto als erstes das Handtuch geworfen hat. Also Thorsten wäre natürlich noch locker weitergefahren, aber das Auto hat leider seinen Dienst versagt. Und da habe ich mit Thorsten gesprochen. Das war sehr, sehr interessant, einfach mal zu schauen, okay, wie geht's einem denn eigentlich da, wenn dann ja gefühlt so kurz vor Ende des Rennens dann irgendwie plötzlich Feierabend ist. Und ich habe dann später auch noch ein Interview geführt mit zwei Crewmitgliedern, mit dem Ingo und dem Helmut, um einfach mal zu schauen, wie ist es denn aus Crew-Sicht, wenn solche Dinge passieren? Wie geht man denn dann auch mit dem Fahrer um in diesem Moment, wo man ihm sowas beichten muss? Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute wieder eine sehr interessante Kombi hier zu Gast haben. Ich habe nämlich nicht nur Thorsten Weber zu Gast, sondern auch Pierre Bischoff, der selbst kein unbeschriebenes Blatt ist, was den Ultrasport und auch, ich habe das Gefühl, sämtliche anderen Ausdauersportarten. Also es gibt ja irgendwie laut Wikipedia nichts, was du nicht schon mal gemacht hast, Pierre. Also wirklich ganz interessant. Pierre hat nämlich auch einen Wikipedia-Eintrag, was für mich natürlich als Gastgeberin sehr cool ist, weil ich da einfach noch mal kurz so ein bisschen drüber lesen kann, was denn meine Gäste überhaupt schon so alles gemacht haben. Und Pierre ist dieses Jahr eben nicht als Sportler auf der Strecke gewesen, sondern in der Crew von Thorsten und hat da auch so die ein oder andere Herausforderung mit wuppen dürfen. Und ja, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, er hat auch einen erheblichen Anteil daran, oder du hast einen erheblichen Anteil daran, dass Thorsten dann am Ende auch noch gesund, naja, das würde ich mal in Klammern setzen, und aber auf jeden Fall irgendwie munter ins Ziel gekommen ist. Herzlich willkommen, Thorsten, herzlich willkommen, Pierre. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Tanja, ich freue mich, ja, danke.
Hallo Tanja, ah. Dito.
Ich würde sagen, weil in der Tat, also ihr habt beide ja einfach schon unheimlich viel gemacht, und ich weiß nicht, ob die Zuhörer euch jetzt alle schon kennen oder vielleicht auch jeweils nur einen von euch möglicherweise. Vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen und sagen, ja, was macht ihr, mit welchem Sport haben wir es hier zu tun, und warum seid ihr beiden hier gerade gemeinsam? Also was hat euch zusammengebracht? Thorsten.
Ja, Thorsten Weber, wie du eben schon vorgestellt hast. Ja, man nennt sich so umgangssprachlich Ultracyclist. Ich weiß gar nicht, ob das so ein offizielles Wort dafür ist. Also ich fahre gerne Wettkämpfe, die möglichst lang gehen, über mehrere Tage, mit eigentlich sogar sehr simplen Regeln. Also der als erster ankommt, hat gewonnen, auf gut Deutsch. Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Habe vorher mit 24-Stunden-Rennen sehr viele Jahre gefahren, und habe mich über die letzten Jahre mehr auf dieses Ultracycling spezialisiert oder konzentriert und habe da natürlich auch den Pierre kennengelernt. Also derjenige, der sich mit dem Sport beschäftigt oder ihn sogar selber macht, der kommt eigentlich an dem Namen Pierre Bischoff nicht vorbei. Das erste Mal so richtig ins Auge gefasst, als er bisher als einziger Deutscher das Race Across America gewinnen konnte. Und habe ihn dann kennengelernt, auch dann kurz danach bei so einem 24-Stunden-Rennen in Duisburg. Dann hat er mal einen Vortrag für unsere Crew gehalten hier vor Ort bei mir zu Hause und war seitdem eigentlich regelmäßig mit ihm in Kontakt. Und der hat mir wirklich sehr viele Tipps immer gegeben, war immer offen für alle Fragen, die ich hatte, und war da sehr, sehr, ja, auch offen mit seinen Antworten. Das fand ich echt immer cool, dass er da keine Geheimnisse hatte und da irgendwie Wissen weiterzugeben. Ja, und so waren wir eigentlich immer mehr oder weniger im Kontakt die letzten Jahre. Und so kam es dann dazu, als der Helmut in meiner Betreuercrew aufgrund des Hochwassers ausgefallen ist, dass ja, ich dann kurzerhand den Pierre angeschrieben habe und gesagt habe, hör mal Pierre, es ist jetzt mega kurzfristig, ich weiß das, aber hättest du nicht Lust, mich beim Resonant Austria zu betreuen? Ja, und dann hat er glücklicherweise zugesagt. Ich war selber ein bisschen überrascht.
Schön. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und jetzt sind wir natürlich neugierig. Also für alle, die dich jetzt nicht kennen sollten, Pierre, wer bist du? Erzähl mal. Und was hat dich, was hat dich dazu bewogen, dann beim Thorsten bei dieser Renngeschichte mitzumachen, Teil der Crew zu werden?
Ja, ich bin Pierre Bischoff, bin 36 Jahre jung. Ich habe seit 2004 angefangen mit 24-Stunden-Rennen und bin dann Jahr für Jahr immer schwerer geworden. Und zwar nicht vom Gewicht her, sondern von der Rennkategorisierung her. Und hatte auch den Lebenstraum, den Thorsten hatte, einmal Race Across America zu fahren. Das hat sich peu à peu gewachsen. Dann 2016 habe ich als erster Deutscher das Race Across America gewonnen und war eigentlich fertig für mich mit meiner Karriere. Hatte dann aber die Möglichkeit, noch weitere Ultraradrennen teilnehmen zu können und erleben zu dürfen. Und 2019 war es dann soweit, dass ich erstmal gesagt habe, ich muss eine Pause einlegen im Ultraradsport, um mal den Kopf und auch den Körper irgendwie eine längere Pause zu gönnen. Und bin seitdem eigentlich nur noch ein bisschen Rad gefahren. Und als Thorsten mir die Geschichte von Helmut erzählt hat, war mir halt klar, na komm, da musst du mal mit deiner Erfahrung vielleicht weiterhelfen und schauen, was du ihm mitgeben kannst. Und am Ende des Rennens hat sich ja herausgestellt, dass es auch ein bisschen Glück war, dass ich dann mit dabei war im Team, sodass Thorsten dieses Rennen ja auch hat beenden können.
Okay, also du hast offensichtlich einen, ja, wie ich eben schon zu Anfang gesagt habe, einen großen Anteil auch gehabt irgendwie am Erfolg, wie Thorsten dann ja auch berichtet hat. Und von daher hat er da ja auch wirklich neben einer insgesamt fantastischen Crew auf den richtigen Mann mit viel Erfahrung einfach auch gesetzt. Dass du spontan bist, habe ich ja dann selber im Vorgespräch auch erfahren dürfen. Als es dann darum ging, wo wir uns denn gerade alle befinden, und da warst du halt mal eben auf Mallorca, weil du gedacht hast, ach, ich mach mal so einen Ironman mit, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, hätte ich Spaß dran, hast gerade eben im Vorgespräch gesagt, ja, hat Spaß gemacht, war ein cooles Event, gefinished, ein bisschen langsamer Rad gefahren als gedacht, aber der Rest lief richtig gut, also auf jeden Fall, ich sag mal, ein Macher, oder? Würdest du sagen, du bist ein Macher oder bist du ein Abenteurer oder was genau bist du für ein Typ, dass du so verrückte Sachen machst und auch schon so viele Sachen erfolgreich ins Ziel gebracht hast?
Ja, vom Typ her bin ich eigentlich eher immer so gestrickt, dass ich halt sage, wenn ich mich irgendwo anmelde, dann akzeptiere ich halt auch alle Konsequenzen. Also sprich, wenn ich so dumm bin, mich auf einen Ironman einlasse, dann weiß ich halt, gut, da ist ein Marathon zu machen, dann muss man halt irgendwie 42 Kilometer laufen. Was sehr langsam ist, wenn man halt laufen muss, wenn man vom Fahrradfahren kommt. Und dann muss man was noch Langsameres machen, dann mit dem Schwimmen, mit diesen knapp 4 Kilometern. Das ist dann halt das, was man akzeptieren muss. Und das ist ja nichts anderes wie beim Ultraradfahren. Wenn man sagt, man möchte mal ein Ultraradrennen machen, dann muss man halt akzeptieren, dass man halt auch mal mehrere Tage und Nächte, je nachdem, wie lang die Distanz ist, auf dem Rad hocken muss und dann von A nach B fahren muss.
Okay, also so ein, ich fasse das immer so unter dem Stichwort Commitment zusammen, ne? Also das, Thorsten und ich haben immer gerne gesagt, in der Vorbereitung so auf die ersten Rennen, wo wir auch gemeinsam gearbeitet haben, it's part of the game, ne? Es gehört einfach dazu. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, wie wir gleich ja auch nochmal hören werden, wenn wir wirklich mal ins Rennen einsteigen, ins Renngeschehen und vielleicht auch so in die Schlüsselszenen. Ich würde euch vielleicht, Thorsten, kannst du ganz kurz, es ist unwahrscheinlich, dass Menschen, die meinen Podcast hören, vielleicht noch gar nichts von Ultrasport oder Ultracycling gehört haben, aber vielleicht einfach mal so ein paar Rahmendaten des Rennens, über das wir heute sprechen wollen, nennen, also das Race Around Austria. Also was genau ist zu tun? Was kann sich der Hörer unter so einem Rennen vorstellen?
Ja, mache ich gerne. Race Around Austria ist ein Rennen, wie der Name es schon sagt, wo die Streckenführung einmal rund um Österreich ist, also im Uhrzeigersinn entlang der österreichischen Grenzen. Start ist im schönen St. Georgen im Attergau, richtig schöne Gegend. Dann geht es erst durch das Mühlviertel, ein bisschen flacher und die richtigen Berge fangen dann so, ja, ich sag mal, ab dem Großglockner an. Wenn man dann auch die Schleife durch Tirol macht, dann nimmt man da eigentlich ja zu gefühlt so jeden Pass mit, wo wahrscheinlich viele schon was von gehört haben, ob es jetzt ja, Großglockner, Kühtai, ja, Lesachtal, einmal die Bieler Höhe, also gibt es zig verschiedene Pässe, die dann zu bezwingen sind und die letzten 200 Kilometer sind ins Ziel sind relativ flach. Insgesamt sind es 2200 Kilometer und ungefähr 30.000 Höhenmeter. Ich bin in der Solo-Kategorie gestartet. Es ist allerdings auch möglich, wie bei vielen Ultracycling-Rennen, das Ganze auch in so ein Team zu machen. Da gibt es Zweierteams und Viererteams. Es sind eigentlich die gleichen Regeln wie bei der Solo-Kategorie. Ziemlich simpel. Man fährt los, hat eine Begleitcrew in einem Begleitfahrzeug hinter sich, die sich eigentlich um alles kümmert. Sprich, wenn man Hunger hat, Durst hat, man ist über Funk mit denen verbunden, kann eigentlich alle Wünsche, die man hat, mitteilen, bekommt auch sehr oft alle Wünsche erfüllt. Oder sagen wir mal so, alle Bedürfnisse erfüllt, Wünsche nicht nur. Aber, ja, und dann geht es eigentlich darum, so schnell wie möglich, ohne möglichst, also mit möglichst geringen Stillstandszeiten, wieder ins Ziel zu kommen, gesund. Und der das am schnellsten schafft, der hat das Rennen gewonnen. Also das ist eigentlich das Wichtigste, was man für Ultracycling wissen muss. Okay. Vielleicht noch Windschattenfahren ist nicht erlaubt, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Navigation nimmt man alleine vor, man fährt also mit einem Navigationscomputer und ist auch auf sich alleine so ein bisschen gestellt, wenn dann auf einmal unvorhergesehene Sachen passieren, wie zum Beispiel plötzlich Baustellen, die man umfahren muss, dann ist das Team also gefragt, dann auch schnellstens einen möglichst kurzen Umleitung zu finden.
Okay. Die häufigste Frage, die ja gestellt wird, also es ist so meine Erfahrung, ist, wo man denn übernachtet oder wie lange fragen die Menschen meistens gar nicht, weil sie gar nicht davon ausgehen, dass man 2200 Kilometer am Stück fährt. Oft ist die Frage, wo übernachtet ihr denn? Und dann kommt halt immer natürlich die Antwort, ja, also unterwegs halt. Also man schläft ja jetzt nicht eine ausgiebige Nacht. Deswegen wäre jetzt gerade mal so die Frage an dich bei Zahlen, Daten, Fakten. Wie viel Zeit Schlaf bekommt man denn während eines solchen Rennens? Wenn du jetzt mal von dir vielleicht ausgehst, das ist ja ein bisschen strategische Sache auch der individuellen Fahrer, je nachdem, wie sie planen. Aber wie viel Stunden Schlaf hast du bekommen auf der Strecke? Pi mal Daumen.
Ja, mit dem Schlaf, das ist ja, das ist eins der wichtigsten Aspekte eigentlich bei so einem Rennen. Auch da gibt es verschiedene Taktiken. Dieses Jahr die Schlaftaktik habe ich auch so ein bisschen mit Pierre zusammen besprochen und wir haben den Plan verfolgt, dass wir also in der ersten und am ersten und letzten Tag habe ich nicht geschlafen und die anderen Tage haben wir in der Nacht eine längere Schlafpause immer gemacht von 45 Minuten und tagsüber haben wir dann 1 bis 2 20 Minuten Powernaps eingeplant, die auch ja relativ situationsbedingt, sage ich mal, hauptsächlich von der Crew dann wirklich irgendwann entschieden wurde, wann ich den Powernap machen darf. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ihn gerne öfters machen können, aber dadurch, dass ich am letzten Tag, also gefühlt ist man eigentlich wirklich immer nur müde, bettelt eigentlich um jede Schlafpause nochmal eine zu kriegen. Kommen wir vielleicht gleich noch zu, aus verschiedensten Gründen habe ich am letzten Tag dann keine Schlafpause mehr gemacht, weil ich es irgendwie vergessen habe. So hört sich jetzt blöd an, aber es war irgendwie so, also die Crew hat mich gut abgelenkt, was eigentlich mir gezeigt hat, dass auch wenn es sich vielleicht in dem Moment anders anfühlt, aber dass es durchaus ja nicht zu wenig Schlaf war für mich. Also deswegen denke ich mal, war die Schlaftaktik an sich schon ganz vernünftig, auch für die längeren Rennen wie Amerika jetzt gesehen. Ich glaube, man könnte so ein Rennen wie Österreich auch noch mit kürzeren Schlafpausen hinbekommen. Aber ich denke mal, das kann Pierre vielleicht gleich auch noch ein paar Worte zu sagen, gerade je länger die Rennen werden, gerade sowas wie Amerika, wo man so, ja, ich sag einfach mal um die 10 ist oder vielleicht sogar 12 Tage fährt, macht das schon Sinn, da so ein bisschen geplantere und nicht zu extreme Schlaftaktik zu machen.
Ja, Schlafzeiten, spannendes Thema. Pierre, wie ist denn das bei dir gewesen beim Race Across America, dass du ja auch schon erfolgreich gefahren bist? Wie viel schläft man denn da? Da sucht man sich ein Hotel zwischendurch, oder wie ist das? Das ist ja ein bisschen länger, das Rennen.
Ja, beim Race Across America hat man ein rollendes Hotel, was immer in deiner Nähe ist im Worst Case. Und das Schöne ist, man hat immer das Ziel, so schnell wie möglich zum rollenden Hotel zu kommen. Allerdings schläft man ja nicht lange, weil man halt diese Taktik, die ich entworfen habe, mit einmal 15 Minuten und dann einmal 45 Minuten auf 24 Stunden, gibt halt nicht so viel Schlafzeit. Und Ziel war es eigentlich, mit 10 Stunden Schlaf durchzukommen. Doch am Ende habe ich dann doch ein bisschen länger geschlafen. Es waren dann etwa um die 12 Stunden Schlafzeit. Was damit zusammenhing, es gab in der letzten Nacht ein Unwetter und ich hatte genug Vorsprung und dort habe ich dann länger geschlafen. Und das war gut, dass ich das gemacht habe, denn es war im Nachhinein ein Fehler, länger geschlafen zu haben, weil ich nicht mehr in diesem Rhythmus war. Und das ist halt das, was Ultraradfahren ausmacht, immer im gleichen Rhythmus bleiben, auch im Schlafrhythmus bleiben und schnell einen guten Rhythmus zu finden, mit dem man zurechtkommt. Und man hat ja beim Thorsten, gemerkt, dass es halt dann gut geklappt hat.
Okay, also sprich schon eine Schlüsselstelle ja auch an, damit irgendwie, von der Thorsten gerade eben schon berichtet hat, also Schlafpause am letzten Tag. Vielleicht steigen wir einfach mal da direkt ein. Was war da los? Also was Thorsten, du hast es gerade schon angedeutet. Was ist da genau passiert?
Ja, der letzte, ich sag mal so, es war 98 Kilometer vom Ziel. Da hatte ich so ein ziemliches mentales Tief, wo für mich eigentlich feststand, dass ich das Rennen gerne beenden möchte, auch wenn es in Anführungsstrichen schon kurz vom Ziel ist. Aber ich hatte einfach keine Lust mehr, wollte nicht mehr weiterfahren und habe keinerlei Motivation mehr irgendwie in mir gespürt und alle möglichen eigenen Tricks und sich selber da zu motivieren, was eben die Tage davor geklappt hat, hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Hab dann angehalten. Das war so dieses berühmte Video oder Bild da an den LKWs, was eben einige Leute, die den Rennbericht von mir gelesen haben oder die Videos verfolgt haben, die wissen, was ich da meine. Da habe ich eben angehalten und um der Crew zu sagen, ja, dass ich jetzt aufhören werde, weil ich keine Lust mehr habe, um es mal auf den Punkt zu bringen. Okay, die Crew hat mich aber dann trotzdem, ich komme vielleicht gleich noch zu, mich wieder zum Weiterfahren gebracht. Ich bin dann auch wieder weitergefahren und habe mich dann sehr, sehr viel mit Pierre unterhalten. Also die letzten 98 Kilometer bis zum Ziel. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ich sage mal einfach 4-5 Stunden oder wie lange es gedauert hat. Oder 6 Stunden, keine Ahnung. Habe ich eigentlich kontinuierlich mit ihm gesprochen und am Anfang kann ich mich noch erinnern, dass es irgendwie darum ging, dass ich nochmal schlafen wollte, weil ich ja mitgezählt habe, dass ich noch nicht meinen Powernap gemacht habe, der mir zusteht, laut Taktik. Irgendwie haben sie es aber dann hingekriegt, dass ich das total vergessen habe oder immer wieder wurde es verschoben und ich weiß noch, dass ich glaube, es waren 5 Kilometer bis zum Ziel. Und plötzlich fiel mir ein, scheiße, du hast die Schlafpause ja noch gar nicht gemacht. Ja, das habe ich auch dem Team mitgeteilt. Die haben dann gelacht und ja, da hat man eben gesehen, dass die Müdigkeit war wohl doch nicht so groß, also wie ich eigentlich so gedacht habe oder wie es sich zumindest anfühlt. Also von daher gab es dann eben am letzten Tag keine Schlafpause mehr.
Okay. Ja, also offensichtlich hat das dann ja irgendwie, also hat die Crew dich da ja irgendwie gut im Griff gehabt und das ist ja auch ein bisschen Aufgabe der Crew, ne? Also ich sage ja immer ganz gern auch für dich das Denken oder Nicht-Denken übernehmen, weil du natürlich kontinuierlich auch nicht unbedingt kognitiv fitter wirst im Kopf und deswegen ja auch Menschen brauchst, denen du dann da auch vertrauen kannst. Ja. Und da würde ich gern die Frage mal an dich geben, Pierre. Welche Rolle hast du in der Crew gehabt? Also was genau hat dich da sozusagen ausgezeichnet, dass du da irgendwie Teil der Crew gewesen bist und welche Aufgaben hast du primär übernommen? Ich sag mal, so eine Crew setzt man irgendwie zusammen, man hat ungefähr eine Idee, wer dann auch für was den Hut auf hat während eines solchen Rennens. Und wenn man dann einmal gemeinsam unterwegs ist und sich das Ganze so, das Rennen sich so entwickelt, dann stellt man ja plötzlich so fest, ja, was man dann tatsächlich auch für Aufgaben, welche Aufgaben man übernimmt und wo man einfach auch eine Schlüsselrolle spielt. Welche Rolle hattest du?
Ja, die Vorbereitungszeit mit der Crew war natürlich ziemlich kurz und sehr spontan. Also ein Beispiel, eine Woche vor dem Rennen haben wir noch ein Online-Meeting gemacht, sodass mich die Crew auch wirklich nochmal zumindest virtuell kann kennenlernen. Und klar kannten mich einige mal aus diversen Zeitschriften oder auch aus Vorträgen oder auch aus Radrennen, wenn man sich mal unterhalten hat. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man gerade unterwegs ist auf dem Radrennen oder wenn man dann halt eine Verantwortungsrolle übernehmen muss. Und ich bin ja erstmal nur als Gast in einer fremden Mannschaft, die ich nicht kenne, integriert gewesen. Doch hat natürlich jeder einen gewissen Respekt vor mir aufgrund meiner Vita. Angst hatte zum Glück keiner von mir, sodass sie auch getraut haben, hier und da mal Fragen zu stellen. Und es war dann halt sehr, sehr schnell eine gute Integration von mir. So dass jeder halt wusste, naja gut, der Pierre hat aufgrund seiner Erfahrung hier und da andere Denkansätze wie die, die wir kennen. Und man muss dann halt gucken, dass man im Team sozusagen gemeinsam die richtigen Entscheidungen trifft. Bei mir in der Gruppe oder in der Truppe, in der ich war, da war eigentlich der Christian Heck der Teamleiter. Doch der hat dann ganz schnell halt auch gemerkt, naja gut, wir hören vielleicht mal auf das, was der Pierre sagt, in der Kombination mit meinen Erfahrungen, wo ich Thorsten betreut habe. Und man kann dann halt gemeinsam halt die beste Lösung finden. Und wenn es dann halt keine Lösung gab, die Christian dann hatte, dann wurde dann halt auf meinen Rat gehört und dementsprechend auch hier und da mal unkonventionelle Lösungen akzeptiert. Auch der Thorsten hat sehr schnell Vertrauen aufgebaut und dann gesagt, naja, wenn der Pierre das so macht, vielleicht geht's ja. Schauen wir mal, was passiert.
Okay, blieb ihm auch fast nichts anderes übrig, würde ich meinen. Der sitzt ja da am kürzesten Hebel, es sei denn, er kommt plötzlich 98 Kilometer vom Ziel auf die Idee, irgendwie aufzuhören. Das ist natürlich dann ein großes Druckmittel, sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Ich würde gern ein Stichwort aufgreifen, was du gerade mir schön serviert hast auf dem silbernen Tablett, und zwar unkonventionelle Mittel. Und da würde ich euch beide gerne mal fragen, weil da gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Sichtweisen, einmal als Fahrer und einmal als, ja, als Coach, würde ich jetzt mal so sagen an der Stelle, weil Coaches können sich ja immer irgendwie sämtlichen Blödsinn sozusagen ausdenken und der Sportler, der Athlet setzt es dann um und das hat natürlich auch immer irgendwie ein Ziel. Manchmal hinterfragt man es aber in dem Moment, wo man diese Aufgabe bekommt. Und Frage an euch, welche unkonventionellen Methoden würdet ihr denn sagen, gab's so? Vielleicht könnt ihr mal so ein, zwei gerade rausgreifen, wo ihr sagt, ja, das war vielleicht ungewöhnlich, aber hat zum Ziel geführt.
Ja, was, ich meine, die Leute, die das Rennen verfolgt haben, also ich bin eigentlich jemand, der alles sehr, sehr gerne plant und durchstrukturiert und was auch
immer. Eher dein Papa, nicht du.
Der ist recht, genau.
Grüße gehen raus.
Ja, genau. Genau, der ist gerade frisch aus dem Krankenhaus gekommen, hat ein neues Knie bekommen, also auch gute Besserung von hier. Ja, ich habe jetzt eben gerade in dem Rennen ganz besonders schon gemerkt, dass du kannst Pläne haben. Pläne sind auch gut bis zu einem gewissen Punkt. Aber du musst eigentlich bei so einem Ultracycling-Rennen immer davon ausgehen, dass im Worst Case sämtliche Pläne einfach nicht funktionieren, wie es jetzt in dem Fall eben war. Also es ist also eigentlich wirklich, es ist nichts nach Plan gelaufen. Ich habe auch noch nie so ein Rennen gehabt wie da, wo es wirklich ab dem Start an nicht lief, körperlich bei mir. Vom Magen her am ersten Tag hatte ich noch nie so Probleme gehabt. Ich habe nichts anderes gegessen und getrunken wie sonst. Ich habe aber nichts drin behalten. Ich habe noch nie so Sitzprobleme gehabt. Wir haben Defekte am Rad gehabt. Gott sei Dank nicht am Begleitauto diesmal, aber am Rad gehabt, was wir bis jetzt auch noch nicht hatten. Das kam irgendwie jeden Tag was anderes dazu. was jegliche Planung über den Haufen geworfen haben, jegliche Pacing-Planung, Hotelübernachtungsplanungen, alle anderen Strategien, wurde alles über den Haufen geschmissen. Im Nachhinein habe ich dadurch gelernt, erstens, dass es wirklich für jedes Problem irgendeine Lösung gibt, also dass man sich da einfach nicht verrückt machen lassen. Das ist einfach, wie du so schön sagst, it's part of the game, gehört einfach dazu. Man kann planen, aber wenn es nicht aufgeht, ist es genauso gut. Da muss man gucken, wie man kurzfristig da die ideale Lösung findet oder die beste zumindest. Ja, also das habe ich eben gelernt, dass egal was für uns zuerst im ersten Moment unvorhergesehene, schlimme Sachen auftreten, dass es immer irgendeine Lösung gibt, um weiterzukommen. Und es eigentlich immer in der Crew einen gibt, der eine Lösung hat. Ja, das vielleicht so generell. Dann, wo du fragtest, was waren jetzt so unkonventionelle Lösungen? In dem Falle bei mir war es zum Beispiel nach dem ersten Tag die Ernährung. Wir haben die Ernährung komplett umgestellt, komplett weg von Flüssignahrung zu einer Ernährungsweise, die der Pierre auch in seinen eigenen Rennen benutzt, wo er mir vor dem Rennen schon so ein bisschen erzählen wollte oder durch die Blume sagte, das, was du vorhast, kann auch mal schief gehen, ist vielleicht nicht das Perfekte. Wobei ich aber da irgendwie sehr dickköpfig ihm auch gesagt habe, nee, lass das mal meine Sorge sein, ich weiß schon, was mir gut tut. Und ich weiß noch, dass ich eben am ersten Tag, nachdem ich mich dann wirklich übergeben hatte und ja, eigentlich wie ich mich im Hungerast gefühlt habe und es ging einfach gar nichts mehr. Es war kein Radfahren mehr, es war wirklich einfach nur noch spazieren fahren. Es blieb nichts mehr drin, ich habe alles ausgebrochen und habe ihm dann gesagt, pass auf, Pierre, übernimm du jetzt die Ernährung, sag mir einfach nur, was ich essen und trinken soll und ich mach's. So, das war das Erste. Das Zweite war, bezüglich, ich habe es vielleicht auch unterschätzt, aber bezüglich, also ich bin eigentlich so ein Typ, der gerne so seine eigenen Dinge durchzieht, wenn ich davon überzeugt bin, mir zwar auch viel von anderen anhöre, aber es jetzt nicht so war, dass wenn ich dann einen Tipp gekriegt habe, auch wenn es der Pierre war, wo ich dann direkt gesagt habe, ja gut, hast recht, ich mache das, was du sagst. Beispiel mit den Schlafpausen. Ich wollte am Großglockner unbedingt eine Schlafpause machen. Pierre, bin auch der Meinung, ich hätte sie echt nötig gehabt, aber Pierre war der Meinung, dass das jetzt von den Höhenmetern her schon zu hoch war. Hat mir auch genau erklärt, wieso jetzt eine Schlafpause keinen Sinn macht, wegen dem wenigen Sauerstoffgehalt und der Höhe. Habe ich, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig geglaubt in dem Moment und war da auch ziemlich, wütend ist übertrieben, aber ziemlich anderer Meinung. Aber ich habe eigentlich doch ziemlich schnell so gemerkt, dass ich mich da jetzt auf den Kopf stellen kann und ich beim Pierre zumindest auf der Schicht nicht klappt, dass ich da jetzt nochmal schlafen kann. Ich habe aber bei der anderen Schicht nachgeholt, da ging es mir ähnlich, den Silvretta Pass hoch und habe dann da eben auf fast 2000 Meter Höhe geschlafen. Und ja, es ging echt nach hinten los. Das war die einzige Schlafpause, wo es mir danach schlimmer ging als vorher, wo ich mir auch so dachte, okay, hat Pierre wohl doch recht gehabt. wo ich drauf hinaus wollte, ist dieses Unkonventionelle wirklich nicht nur müdigkeitsbezogen, die Schlafpausen zu machen, sondern auch taktisch. Das heißt, wirklich zu überlegen, okay, wann macht man denn gezielt eine Schlafpause, zum Beispiel diese 45-Minuten-Schlafpause, ab wann ist denn jetzt keine Schlafpause, auch wenn es von der Müdigkeit her jetzt vielleicht eigentlich Sinn machen würde, wie es zum Beispiel beim Großglockner war, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich wirklich da hochkomme, ohne einzuschlafen und vor allen Dingen runterkomme, ohne einzuschlafen, weil es mir da echt ziemlich körperlich schlecht ging und auch vom Kopf und auch von der Müdigkeit ich da wirklich extreme Probleme hatte. Und Pierre hat dann sehr viel damit gearbeitet, wo ich auch sehr viel Rückmeldungen nachher gekriegt habe, mich einige Leute angeschrieben haben, vielleicht kann Pierre danach auch noch sowas zu sagen, dass sie das total gefährlich fanden, mich da so bergunterfahren zu lassen. Aber ich muss sagen, ich bin heil angekommen. Ich habe nie eine brenzlige Situation bergunter gehabt. Pierre hat das echt super hingekriegt mit Fragen stellen und vielleicht kann er ja gleich mal so ein paar Sachen zu erzählen. Ich habe mir die Videos nachher auch angeguckt, an vieles konnte ich mich selber nicht mehr erinnern, aber es sieht auf den Videos alles schlimm aus, gefährlich aus, aber ich glaube, es war nie so eine richtige brenzlige Situation.
Mhm. Ja, vielen Dank. Also da würde ich auch gerne drauf zu sprechen kommen, wenn ich jetzt mit dir spreche, Pierre, weil ich habe auch diese Videos gesehen, diese Videos. Ja, vielleicht erstmal so das Stichwort, das zeugt ja von einem Wahnsinnsvertrauen, ne? Also was Thorsten ja an der Stelle hat, wenn er sagt, okay, wenn der Pierre sagt, mach das so, dann mache ich das so und ich denke da nicht drüber nach, sondern das ist echtes Commitment an der Stelle. Und jetzt würde ich aber auch gerne dich, Pierre, mal fragen, woher du dieses Vertrauen nimmst. Ist das deine Expertise, deine Erfahrung? Wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen mit der Abfahrt, ne, wo es sehr viel Rückmeldung gab. Thorsten und ich haben uns das Video auch hier bei mir nochmal angeschaut, als wir so Schlüsselstellen uns angeguckt haben. Da hat er dann irgendwie auch Kurven gezählt, Fragen beantwortet, ne, all diese Dinge. Und das war schon Wahnsinn, das irgendwie anzugucken. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, das natürlich auch ein bisschen aus meiner Profession heraus, weil ich ja auch mit Sportlern eben auf dieser mentalen Ebene arbeite. Und ich weiß, dass es oft ja auch sehr viel mit Verantwortungsbewusstsein zu tun hat und eben mit Vertrauen. Und was ich mich gefragt habe, ist, was ist für dich die Initialzündung, diese oder jene Entscheidung zu treffen? Also was, wenn man jetzt zum Beispiel so das Feedback der anderen Menschen oder vieler Fans, Zuschauer, die das Ganze irgendwie dann später gesehen haben, so hört, das sah gefährlich aus und so, klar, man steckt dann da ja auch nicht drin, man kriegt den Prozess nicht mit. Aber trotzdem würde mich interessieren, was du für ein Typ bist, dass du dir trotzdem in dem Moment so sicher bist, weil du wirst ja keinen Funken Zweifel daran haben, nehme ich an, weil du Thorsten ja nicht in Gefahr bringst. So, und wo nimmst du das her? Was ist das?
Klar ist es eine gewisse, drücken wir es ruhig so aus, als Expertise, aber wenn ich schon die ganze Zeit den Glockner neben ihm hochlaufe und merke, wie er spricht, was er erzählt, und dann haben wir ja auch oben am Glockner, haben wir ihn ja auch noch umgezogen, haben wir auch gesagt, mach mal ruhig die Augen zu jetzt für den Moment, dass du einfach mal dich entspannen kannst, aber wir ziehen dich in der Zwischenzeit an. Er hat ja schon eine Pause und ich weiß halt, wenn er oben eine Pause macht, mehr oder weniger auch ein bisschen egal, auf welcher Höhe, oben ist es kalt. Oben ist es immer kälter als unten. Bei Kälte reagiert der Körper viel sensibler auf viele Dinge und deswegen war es halt wichtig, ihn aktiv zu halten, weil wenn er dort die Schlafpause macht und dann losfährt, der wird im Kopf noch gar nicht fit genug sein, er wird sich erstmal wieder hinterfragen, wo bin ich, was mache ich und warum bin ich gerade hier vielleicht, und das macht viel mehr Gefahren. Der Körper ist dann kalt, er fängt viel schneller an zu zittern. Und Schlafentzug kann man halt nur in dem Moment bekämpfen, indem man halt bewusste Sachen macht. Also wie gesagt, Hirnarbeit machen. Ich habe zum Thorsten immer gesagt, wenn er die Beine locker liest, pedalieren. Ich weiß halt aus meinen Rennen, wenn meine Herzfrequenz unter 100 absackt, schlafe ich ein. Also muss ich halt gucken, dass meine Herzfrequenz hochgeht. Beim Thorsten, der ist vielleicht noch etwas höher pulsiger als ich, da geht es dann schneller, dass er auf 100 ist. Aber auch da immer wieder halt gucken, du musst arbeiten, du musst mit dem Kopf arbeiten, du musst mit dem Körper arbeiten. Und ich sehe ja, wie er fährt. Wenn er dann anfängt, Schlangenlinien zu fahren, kann ich immer noch eingreifen. Aber Schlangenlinien ist er ja so nie gefahren. Er ist jede Kurve bewusst angefahren. Wusste auch, dass Christian Knees ein guter Wasserträger für ihn ist. Also es gab ja genug Sachen, wo man gemerkt hat, na gut, im Kopf ist er noch bei Sinnen mehr oder weniger. Er weiß schon, was er auch für Faxen macht. Und damit war mir halt klar, okay, den bringen wir nach unten. Und er wusste ja, wenn ich unten bin, gibt es endlich meine Belohnung, meine Schlafpause. Und da war halt auch klar, wenn wir unten sind, gucken wir noch, wie weit wir kommen. Und dann gibt es auf jeden Fall, wenn er will, auch sofort die Schlafpause. Und das haben wir auch dann eingehalten. Und dieses Vertrauen, das dann auch der Thorsten mir gegenüber entwickelt, wird ja dann auch darin bestätigt, dass er dann seine verdiente Schlafpause kriegt und nicht nach dem Motto, ach, du fährst jetzt nochmal weiter. Weil klar, dann irgendwann hat man diesen Vertrauensbonus, sage ich mal, verbraucht. Und dann wird der Athlet in dem Moment nicht mehr auf mich hören wollen, sondern nur noch sein eigenes Ding machen wollen.
Brauchtest du auch Vertrauensvorschuss deiner Crew? Oder war das immer ein einvernehmliches Entscheiden? Oder wie stelle ich mir das vor? Ihr seid ja ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen dann.
Ja, zumal ich war ja der Jüngste in der Crew, in der ich tätig war. Okay. Ja, natürlich. Und warum sollte man dann auf das Küken hören sozusagen? Aber nein, es gab schon ein Vertrauensverhältnis. Und ich habe ja dann auch noch das Problem in Anführungsstrichen gehabt, dass ja ein Crewmitglied, was bei mir in der Crew war, auch noch familiär verwandt ist mit Thorsten, somit der nochmal eine engere Beziehung da ist. Und er sagte mir halt auch, also hin und wieder habe ich mir schon gedacht, naja, was du ihm zumutest, ist schon krass, aber es funktioniert ja. Und da sage ich halt, am Ende ist es halt die Beziehung, ich sag mal, Athlet und Kopf der Crew, mit dem der Athlet gerade im Vertrauensverhältnis steht. Und diese Kombination muss halt passen. Und man hat halt immer Entscheidungsträger. Und das ist ja, in jeder Crew gibt es halt einen Entscheidungsträger, der halt verantwortlich ist in dem Moment für den Thorsten. Und in der Gesamtcrew gibt es halt auch nochmal einen, wo man halt sagt, naja, was sollen wir jetzt machen? Und es muss immer einen geben, der die Verantwortung trägt. Man kann nicht die Verantwortung auf viele Schultern teilen. Das geht nicht, weil man muss halt innerhalb von kürzester Zeit halt auch sagen können, bis hierhin und nicht weiter. Und das kann man nicht alles demokratisch regeln. Mhm.
Ja, ja, das denke ich mir. Also das, wie gesagt, unterschiedliche Persönlichkeiten. Und natürlich ist es auch insgesamt die ganze Zeit eine mentale Belastung hier auch für die Crew. Und gerade wenn es dann eben auch um Situationen geht, wo man jetzt sagt, puh, ist aber auch brenzlig irgendwie, den da jetzt zum Beispiel noch runterzuschicken. Das dann, also ich glaube, wenn man das irgendwie abstimmen würde und für und wieder und hin und her und ich glaube, das würde einfach zu groß werden. Also von daher, da sind wir wieder beim Macher, was ich dich eingangs gefragt habe. Das passt an der Stelle. Du bist da sehr lösungsorientiert, auch sehr fokussiert, ne? Das ist dann deine Stärke, die du da einfach auch mitbringst. So,
ja,
die da
wichtig viele waren ist. Auch verwundert über die ruhige Art und alles, aber es bringt halt nichts, sich über irgendwas aufzuregen oder aggressiv oder ähnliches zu sein. Man muss da halt eine gewisse Ruhe ausstrahlen, damit das sich nicht auf einen Athlet abfärbt. Und halt nur mit dieser, ja, vielleicht auch meiner hier und da mal innerlichen Ruhe, hat es dann halt auch im Team, war es dann halt klar, okay, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Und das Team hat sehr, sehr schnell mir das Vertrauen auch entgegengebracht. Und obwohl ich ja nur Gastmitarbeiter war, war es dann doch am Ende des Tages so, dass ich indirekt der Crewchef war. Und der Crewchef hat sich nicht übergangen gefühlt nach dem Motto, ja, warum darf jetzt der Pierre die Entscheidung treffen, nicht ich? Und nur so konnte es dann halt auch funktionieren.
Ja, das spricht an der Stelle auch sehr für die Crew. Ich mache ja auch Teamentwicklung in Unternehmen und da spricht man ganz gern von heimlicher Leitung. Es gibt ganz oft eine heimliche Leitung und das bringt ganz viel Unruhe. Und das ist schön, wenn es bei euch genau umgekehrt der Fall war, weil das ist immer im Sinne des Athleten, weil der Thorsten hat ja da vorne nichts davon, wenn sich dann da irgendwie alle zerstreiten irgendwie und nichts mehr läuft, ne? Nur weil es jemanden gab, der gut hätte die Führung übernehmen können, was ja total unsinnig ist. Also es ist ja schön, dass es so funktionieren kann.
Ich will nur eine Frage stellen an Pierre. Wart ihr euch mal uneinig in der Crew oder generell? Ich meine, ich habe zumindest nichts mitbekommen von dem Ganzen, aber gab es da mal Situationen, die brenzlig hätten werden können oder...
Naja, es gab ja halt eine Geschichte, die haben wir bei in Zivil gemacht. Das war ja da, als wir dich mit Sarah haben telefonieren lassen. Da haben wir halt auch gesagt, das nehmen wir ja auch nur für dich auf und nicht irgendwie Facebook Live, aber gesagt haben, das ist halt vielleicht was, was der Thorsten für sich mal irgendwann nochmal anschauen will. Und deswegen war ich auch extra draußen, auch so weit vor, weil das war halt für uns sowas, wo wir gesagt haben, da soll es mal ein intimer Moment sein, auch während des Rennens. Und alles andere war aber halt immer klar, das können wir zumuten, auch für die Öffentlichkeit. Oder als du halt ja auch mal geweint hattest bergauf, wo ich gesagt habe, das kann man mal ruhig veröffentlichen, weil das sind halt die Sachen, die man sehen möchte, diese Emotionen, diese Aufs und Abs. Und du hast ja dann ganz viel Material jetzt für diverse Vorträge aufgrund deiner Erfahrung auch während des Rennens.
Ja, das ist richtig. Ja, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den Leuten mit allen Höhen und Tiefen, ne, den Ultracycling-Sport näher bringen. Ne? Und nicht nur immer den Fahrer oder auch die Crew so als die Helden da dastehen lassen, ne, denen nichts wehtut.
Ja, das ist gut, dass du jetzt schon mit der ersten Frage angefangen hast, Thorsten, weil ich hatte mir gerade gedacht, ich fände es ganz spannend. Ich weiß nicht, wie viel ihr in der Zwischenzeit miteinander in Kontakt wart. Ich weiß, ihr habt euch auch am Wochenende beim Charity Ride, der sehr erfolgreich gewesen ist, auch gesehen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch Dinge, die dich, Thorsten, beschäftigen, die du dem Pierre noch nicht fragen konntest bezüglich des Rennens. Vielleicht irgendwelche Sachen, die du im Nachgang nicht verstanden hast oder wo du irgendwie sagst, boah, das wäre nochmal interessant zu fragen, warum Pierre da so und so reagiert hat oder irgendwas, was vielleicht dich noch beschäftigt hat oder dich auch während des Rennens beschäftigt hat. Gibt es irgendwie Dinge, die du vielleicht noch gern wissen möchtest?
Ja, wir haben schon telefoniert nachher noch miteinander, hatten auch nochmal so ein, mit der Crew zusammen so ein Recap-Meeting vom Race Around Austria. Aber klar, da sind noch viele Dinge. Was mich zum Beispiel interessieren würde, ich meine, es waren ja wirklich viele Problemchen, die eigentlich ab Tag 1 aufgetaucht sind. Deswegen, ich bin mittlerweile auch wirklich froh und stolz, es ins Ziel geschafft zu haben, auch wenn ich im ersten Moment im Ziel eben nicht glücklich mit dem Ergebnis war. Aber im Nachhinein muss ich doch sagen, es war schon meiner Meinung nach eine gute Leistung, trotz den ganzen Problemen und Schmerzen und Verletzungen. Ob es gesundheitlich positiv war, sei mal dahingestellt, aber es trotzdem noch ins Ziel geschafft zu haben. Mich würde mal interessieren, ob Pierre irgendwann zwischendurch mal gedacht hat, dass wir es nicht ins Ziel schaffen oder wie zuversichtlich er war, dass wir das schaffen oder ab wann er es zumindest gedacht hat.
Spannend, ja, gute Frage.
Ja, für mich war halt klar, man muss sich über jeden Berg irgendwie bringen und ich hatte am meisten Sorge gehabt dann, als ich ja ausgestiegen bin in Landeck und ich halt wusste, okay, da kommt jetzt halt die Silveretta, Faschina Joch, dann nochmal die kleinen Hügel Richtung Innsbruck. Da war die einzige Sorge, die ich habe, hoffentlich hält die andere Crew das durch, den Thorsten immer wieder zu motivieren und ich war dann fast auch wenig überrascht, als ich dann recht früh einen Anruf kriege, ja, wir sollen jetzt schon zum Thorsten, weil die andere Crew möchte der Thorsten ganz schnell wechseln, weil mir da halt klar war, er braucht jetzt in dem Moment wieder eine andere Dynamik in seiner Crew, wieder ein anderes Vertrauen, weil wir doch von der Crew-Aufstellung her sehr unterschiedlich waren, was auch gut ist. Und dann, als ich dich dann gesehen habe, dann für die letzten 200-300 Kilometer war mir klar, naja, den bringen wir jetzt schon da durch, das kriegen wir hin. Und wenn wir 5 Tage brauchen, brauchen wir 5 Tage. Aber dich ins Ziel bringen, das war das Ziel und das haben wir geschafft.
Ja, das war cool. Das, was du sagtest mit der anderen Crew und dass ich eure Crew gerne früher zum Crewwechsel gehabt hätte, das sind auch so Sachen, daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Also mir fehlt fast so ein kompletter Tag oder so ein Dreivierteltag. Unter anderem ist das auch was mir komplett fehlt. Zum Hintergrund vielleicht für die Hörer. Ich habe mich auch mit jedem unterhalten, unter anderem eben auch mit der anderen Crew. Was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt? Wo habt ihr euch unwohl gefühlt? Und dann kam dann eben nachher auch so ein bisschen am Anfang durch die Blume, aber kam dann irgendwann, ja, du wolltest uns ja nicht mehr haben, so nach dem Motto. Wo ich das am Anfang gar nicht wusste, was sie meinen, weil ich mich wirklich daran nicht mehr erinnern konnte. Und irgendwann habe ich dann gebeten, jetzt mal wirklich konkret zu werden, was sie denn jetzt damit meinen. Und da haben sie eben gesagt, ja, ich hätte wohl irgendwann gesagt, so, seid mir nicht böse, ihr müsst leider jetzt weg. Ich möchte jetzt die Crew von Pierre wieder hier haben. Die sagten dann irgendwie, ja, aber der Crewwechsel ist erst in 7 Stunden oder ich weiß nicht, wie viel es war. Und ich habe gesagt, ja, dann zieht ihn vor, ist mir egal. Ich sehe zu, dass die Crew hier hinkommt und ihr müsst bitte abgelöst werden. Ich kann mich dann null dran erinnern. Ich war da wohl ziemlich offen und direkt, was einerseits vielleicht auch gut war. Ich kann nicht erklären, wieso ich so entschieden habe, wollte. Vielleicht war es wirklich, dass ich innerlich gemerkt habe, dass ich jetzt andere Skills oder andere Charaktere brauche, wie in der Crew. Wir hatten diesmal die Crews sehr unterschiedlich, auch bezüglich, ja, ich sag mal, vielleicht ein so ein Beispiel bringt das relativ auf den Punkt. Ich glaube, es war sogar im Großglockner hoch gewesen, wo ich mit Pierre am Diskutieren war, dass ich schlafen möchte und habe eigentlich alles möglich probiert, damit er mich jetzt mal wenigstens mal 5 Minuten am Rand die Augen zumachen lässt. Und er sagte dann irgendwann zu mir, und das bringt es eigentlich wirklich auf den Punkt, das ist auch nicht negativ gemeint, er sagte irgendwann, pass auf, Thorsten, beim nächsten Crewwechsel kannst du auch sowieso wieder machen, was du willst. Und ich hatte erst nicht verstanden, was er meinte. Ich sagte, was meinst du damit? Ja, sagt er, die andere Crew, wenn du da schlafen willst, kriegst du es doch hin. So oft und so lange du willst, gibst es doch zu, so ungefähr. Und ich habe dann drüber nachgedacht und er hat schon recht gehabt. Also die andere Crew hatte ich schon im Griff, wenn man es mal so ausdrückte, weil da eben auch nicht so ein erfahrener Mann wie ein Pierre mit dabei war, den man eben ja, ich weiß noch einmal, sagte er zu mir, da bin ich, glaube ich, in ein paar Schlangenlinien gefahren, wo er dann zu mir irgendwie sagte, nach dem Motto, konzentrier dich jetzt und hör mit dem Kram auf. Ich weiß, ich sehe, wenn jemand müde ist und du bist im Moment nicht müde, du hast nur keine Lust mehr. Und ja, das war eben so ein Punkt. Ja, die andere Crew war mehr so die Spaß-Crew. Ich habe super viel mit denen gelacht. War einfach ganz, ganz anders wie die Crew von Pierre. Beides hatte seine Vorteile. Sag ich, das ist jetzt nicht so, dass vielleicht ist es auch eine gute Kombi gewesen. Was wir aber auch dadurch gelernt haben, auch das ist etwas, was Pierre mir eigentlich schon vorher sagte. Je unterschiedlicher so diese Crews sind, das kann auch sehr viele Vorteile haben, aber desto schlechter sind möglichst lange Schichten. Wir haben ja mit 24-Stunden-Schichten gearbeitet, so wie die letzten Jahre. Auch das hat Vorteile, aber hat eben ein paar Nachteile, weil du dann eben auch die Vorteile einer Crew und auch die, nennen wir es einfach mal, Nachteile einer Crew natürlich dann auch über einen längeren Zeitraum immer hast und auch immer länger darauf warten musst, bis sie wiederkommt. Ja. Und so war es wohl am letzten Tag, dass ich da wohl die Crew vom Pierre beigesehnt habe oder darum gebeten habe, dass die kommt. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht, was der Grund dafür war oder wann es genau war. Da fehlt mir irgendwie ziemlich viel so von dem so ein Dreivierteltag. Also ich kann mich irgendwie noch erinnern, dass es, ich weiß noch, dass ich mit der anderen Crew gefahren bin. Ich weiß auch, dass dann irgendwann die Sonne aufging. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. So morgens, dann ging es so eine Abfahrt runter. Und ich weiß dann irgendwie, so richtig erinnern kann ich mich nur noch, dass ich irgendwann anhielt auf diesem LKW-Parkplatz. Aber da war ja schon Pierres Crew schon wieder da, schon seit ein paar Stunden. Aber alles so bis davor und ab so Sonnenaufgang fehlt mir komplett. Also kriege ich nicht zusammen, selbst wo ich die Videos gesehen habe, nicht.
Okay, also ein paar sehr interessante Dinge, die du gerade angesprochen hast. Also zum einen ist es ja dieses Mama-Papa-Prinzip, ne? Also wenn ich Mama frage und die sagt nein, frage ich halt Papa. Also so ungefähr ist das mit den beiden Crews. Ich glaube, das kennt jeder. Es ist tief in einem angelegt aus der Kindheit, dieses Prinzip. Und was ich ganz interessant finde, Pierre, das würde ich dich an der Stelle gern mal fragen, wenn zum Beispiel so Situationen, was Thorsten gerade beschrieben hat, mit den Schlangenlinien, ne? Also ich weiß, wir haben auch über diese Situation schon gesprochen, Thorsten und ich, und du sagst, jetzt hör mal hier auf mit dem Mist, ich sehe genau, wenn jemand müde ist, mich würde interessieren, wir sind ja hier unter uns, ne? Wie sehr pokerst du da? Also pokerst du, weil du denkst, naja, okay, vielleicht ist er wirklich müde, aber ich versuche ihn jetzt gerade da nochmal rumzukriegen und zu motivieren? Oder bist du wirklich in dem Moment ganz tief davon überzeugt, dass er da nur den Kasper macht und so ein bisschen rumleidet, sag ich mal. Das natürlich auch zu Recht, aber...
Genau, aber er fängt ja dann an, halt die Schlangenlinien dann zu fahren, wenn er nicht mehr tritt. Und wenn er nicht mehr tritt, klar ist der Körper nicht in der Arbeit. Und der Körper muss halt immer am Arbeiten sein. Und dann ist man halt müde, träge. Dann fängt man halt logischerweise an, auch mit ein bisschen die Arme zu zittern, die Schultern zu zittern. Und dann fährt man halt gerne mal diese Schlangenlinien. Dann muss man halt immer wieder gucken, komm, jetzt fahr weiter. Und das ist jetzt wieder eine Erfahrungsgeschichte. Ich bin in Irland, habe ich nämlich dasselbe mal versucht wie der Thorsten, habe ich auch bei einer Crew versucht, mal über die Wiese zu fahren, Schlangenlinien zu fahren und sagte halt auch irgendwann mein Crewleiter, jetzt hör mal auf damit, du kannst halt weiterfahren. Dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, guck mal in Google nach einer anderen Strecke und fragte, wie jetzt Google? Und dann wussten die halt, okay, im Kopf ist er ein bisschen Banane gerade, aber er weiß ja schon auch, dass er halt irgendwie da was macht. Und mit der Zeit, das sind ja diese Auf und Abs, geht es dann halt immer weiter und immer voran. Wenn der Thorsten wirklich nicht mehr könnte, dann würde er zur Not halt wirklich ranfahren, sich hinlegen, weil das habe ich ja auch mal irgendwann gemacht in Amerika, wo ich dann halt auch nicht mehr auf mein Team hören wollte und dann gesagt habe, jetzt könnt ihr mich mal. Weil am Ende des Tages bin ich der Athlet, der auf dem Fahrrad sitzt und der immer die finale Entscheidung hat, auch wenn der Crewchef was anderes sagt. Und da hatte ich dann halt auch mal eine Situation, dann bin ich halt einfach rechts rangefahren und habe gesagt, jetzt könnt ihr mich mal, ich lege mich jetzt hier in die Wiese hin. Dann habe ich dann halt auch meine erzwungene Schlafpause bekommen. Ja, und der Betreuer kann dann natürlich nochmal versuchen zuzureden, vielleicht würde ich dann auch nochmal anders reagieren, aber wenn dann halt das bockige Kind auf dem Fahrrad, und das ist egal, ob es jetzt der Thorsten ist oder ich, dann halt sagt, jetzt ist bei mir Ende, ich schlafe jetzt, Punkt, dann kann man sich dann halt wieder darauf einigen, naja gut, jetzt kriegst du halt deine 15 Minuten und dann geht's halt weiter. Aber am Ende des Tages ist ja der Athlet selbst dafür verantwortlich, ob er jetzt wirklich weiterfahren möchte oder nicht, weil es ist ja der Athlet, der seine Zeit oder sein Rennen oder wie auch immer dann verzögert und in die Länge zieht.
Ja,
es ist selber wirklich teilweise, ja, erschreckend ist das falsche Wort, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie, ich meine, man bereitet sich doch so ein Rennen vor, auch mental, und man weiß, was auf einen zukommt, und man möchte eigentlich nichts mehr wie einfach das Rennen schaffen. Aber man hat zwischendurch wirklich so Momente, wo man absolut keine Lust mehr hat, auch wirklich denkt, man kann nicht mehr, es geht nicht mehr, und es geht doch immer irgendwie. Also deswegen, also ohne Crew wäre ich zum Beispiel so ein Typ, also Hut ab vor den ganzen unsupported Fahrern. Ich glaube, ich wäre ein Typ, ich wäre da gar nicht für geeignet. Ich käme wahrscheinlich ein Ziel an, wenn überhaupt, da wäre schon alles abgebaut, weil ich mehr Schlafpausen hätte wie Fahrzeit, aber nee, das ist wirklich, also Hut ab vor denen, die, ich weiß nicht, wie das funktioniert oder keine Ahnung, aber für mich ist das einfach unmöglich, weil ich mich selber, glaube ich, nicht so im Griff hätte, dass ich in den Situationen ohne eine Crew, die da alles probiert, da irgendwie weiterfahren könnte, weil man wirklich, wirklich irgendwann an die Momente kommt, wo es einfach irgendwie, wo es nicht mehr geht, wo man wirklich auch davon überzeugt ist, es geht nicht mehr weiter, wo man davon überzeugt ist, es macht keinen Sinn, weiterzufahren. Man hat keine Lust mehr, egal mit welchen Tricks man sich da versucht und Visualisierungen versucht, sich da, was man ja alles vorher trainiert, da hinzukriegen. Es kommen irgendwann einfach Punkte, da zieht das alles nicht mehr. So bei mir zumindest, ja.
Ja, da sind die Grundbedürfnisse natürlich auch in dem Moment größer. Und gerade dann, ne, Stichwort Müdigkeit zum Beispiel, hat ja einen ganz großen Einfluss, ne? Also unter Müdigkeit Entscheidungen zu treffen zum Beispiel, also wenn man wirklich extrem müde ist, das ist natürlich auch wirklich herausfordernd. Und deswegen ist das ja immer so eine Gratwanderung. Also wir wissen natürlich, dass der Kopf in der Regel immer eher abschaltet, weil er uns schützen will. Also der macht das ja nicht grundlos, irgendwie, weil er uns ärgern will, sondern der denkt sich natürlich, ja, wie 2200 Kilometer Radfahren mit so wenig Schlaf, es ist nicht gesund, Thorsten. Ich gebe dir mal das Signal, das ist nicht gut, wir müssen hier mal aufhören oder Pausen machen oder was auch immer. Also das hat schon alles Hand und Fuß, aber genau an der Stelle halt dann da drüber zu gehen, ne? Da braucht's dann vielleicht die Crew oder da braucht's dann eben so ein Pierre, ne, der diese Initialzündung in dem Moment auch gibt. Also es sind ja immer diese Schlüsselmomente. Und da würde ich jetzt gerne einmal den Bogen schlagen zu einem Schlüsselmoment, den wir uns auch nochmal angeschaut haben auf Video. Der besagte LKW-Parkplatz. Ich sehe das Bild auch förmlich vor meinen Augen und würde euch jetzt nochmal bitten, zu beschreiben, was genau da los war. Vielleicht kann Pierre das schildern, weil ich glaube, Pierre hat das noch ein bisschen, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, Thorsten, aber ich glaube, Pierre hat es vielleicht noch ein bisschen besser im Detail im Kopf, was da genau passiert ist. Und im nächsten Schritt würde ich dann gern wissen, wie habt ihr es gelöst? Also wie genau ist der Prozess dann gewesen? Pierre, LKW-Parkplatz, ich glaube 98 Kilometer vom Ziel muss es ungefähr gewesen sein, also über 2100 Kilometer gefahren. Was war los?
Ja, also wir haben ja den Dierentner Sattel haben wir dann gemeinsam hingekriegt und haben ja da diesen intimen Moment für den Thorsten ja auch gemacht, dass er nochmal mit seiner Frau telefonieren kann, so als letzten Joker für das Rennen, damit er halt auch nochmal abgelenkt ist beim Bergauffahren, damit er halt nicht drüber nachdenkt, wie weit es noch nach oben geht, sondern halt einfach hochfährt. Dann kommt natürlich die Abfahrt und in der Abfahrt hat man ja wieder Zeit zum Nachdenken und zum Überlegen, zum Reflektieren und ich weiß nicht, was gesprochen worden ist während des Telefonats. Und das Problem ist ja immer, desto näher man ja dann einem Ziel kommt, desto eher kommt man auch immer wieder in dieses Bewusstsein, man verliert etwas. Und dann war ja noch immer dieses Problem mit der Schlafpause, die ja Thorsten noch im Kopf hatte. Und dann hat er halt erstmal versucht, dort noch eine Schlafpause auch zu machen. Und wir hatten 7 Uhr und dann habe ich dann schon halt gemerkt, okay, der Thorsten versucht jetzt alles, hat nach dem Donnerstuhl gefragt, das ist ein Stuhl für gewisse Bedürfnisse Und da habe ich schon gemerkt, so okay, der braucht jetzt einfach gerade einen Moment generell für sich. Er braucht auch die Mannschaft, er braucht Halt oder jemanden auch zum Halten. Und es ist halt dieses Fluch und Segen. Also Fluch halt, es sind 98 Kilometer oder Segen, es sind 98 Kilometer. Und man verliert halt und gewinnt was. Man verliert halt das Projekt Raceraum Austria, man verliert den Popo die ganze Zeit nachgetragen zu bekommen, wenn man im Ziel ist, weil wenn man im Ziel ist, ist das Rennen vorbei und dann spätestens zwei Tage später ist man nicht mal der Athlet, der umsorgt wird, sondern dann ist man halt nur noch dann wieder ein ganz normaler Mensch, der seinen Alltag ganz normal bestimmen muss und das ist ja halt dieser Verlust und der wird dann immer kurz vom Ziel bewusst und das ist ja bei jedem Extrem-Event, sei es beim Ironman, sei es beim Marathon oder selbst wahrscheinlich beim Halbmarathon oder 10-Kilometer-Lauf, wenn man halt wirklich für etwas hintrainiert hat und sein Projekt bald beendet, wird dann manchmal schnell ein Verlust bewusst oder manchmal später. Und bei diesen Ultrarennen ist der Kopf halt so müde, da wird es halt auch oftmals schon bewusst, bevor das Rennen oder das Event dann zu Ende ist.
Mhm. Also das war die Situation, Thorsten wollte nicht mehr weiterfahren. Ich finde diesen Gedanken sehr schön. Ich habe mir das gerade auch nochmal notiert. Also, dass man was verliert und gewinnt, ist wirklich ein sehr interessanter Perspektivwechsel. Weil es ja auch so konkret wird plötzlich an dieser Marke, ne? Also, es rückt wirklich so nah und dadurch kriegt es natürlich nochmal eine ganz andere Fassbarkeit, als wenn ich noch 2200 Kilometer vor mir habe. Das macht so endlich, ne? Also das finde ich, hast du auch sehr schön beschrieben. Aber wie habt ihr es gelöst? Also ich sehe diesen Ultracyclisten bockig auf diesem Parkplatz stehen, der sagt, ich fahre mich ins Hotel, ich habe keinen Bock mehr. Nur ist das ja auch ein erwachsener Mann, der da steht. Und da fragt man sich, ja, wie kriegt man den denn jetzt davon überzeugt oder zumindest überredet, sich da wieder aufs Fahrrad zu setzen und einfach diese verdammten 98 Kilometer noch zu fahren, die ja jetzt gemessen an der Gesamtleistung wirklich nur noch ein Endspurt sind. Also natürlich, klar, man fährt die noch am Ende dieser ganzen Strecke, die man ohnehin schon in den Beinen hat und im Hintern. Aber trotzdem stelle ich mir das nicht so einfach vor. Was ist der Hebel an der Stelle?
Also was, vielleicht kann der Pierre noch mal drauf eingehen, aber aus meiner Sicht, ich habe in dem Moment eigentlich keinerlei Motivation irgendwie verspürt und auch keinerlei Emotionen mehr, sei es positiv oder negativ. Also mir war es wirklich einfach alles komplett egal, wie so ein emotionsloser Roboter, sage ich mal. Und alles, was mich vorher die Tage und Stunden vorher angetrieben hat in schweren Momenten, sich zu überlegen, es durchzuziehen, sich zu überlegen, durch das Festzelt zu fahren, zu sehen, was man alles dafür geopfert hat, um jetzt dem Ziel näher zu kommen. Also all das, was eigentlich die ganzen Tage vorher noch funktioniert hat, hat plötzlich absolut nicht mehr funktioniert. Mir war es wirklich komplett egal und ich habe für mich keinerlei Vorteile mehr gesehen, jetzt überhaupt ins Ziel zu fahren. Mir war klar, dass ich das körperlich hinbekomme, also dass ich jetzt die 98 Kilometer irgendwie dann noch schaffen kann körperlich, das wusste ich schon, aber ich war da auch ziemlich ehrlich mit der Crew. Es ging eigentlich wirklich darum, dass ich denen gesagt habe, und das war auch so, ich habe keinen Bock mehr. Ich sehe keinen Sinn mehr da drin. Ich würde gerne aufhören. Für mich war das jetzt genug. Wir haben viele Hürden gemeistert. Ja, meinetwegen muss man das Rennen jetzt noch zu Ende fahren, aber was habe ich davon? Ich habe es schon mal geschafft. Mir muss ich nicht mehr beweisen, dass ich das schaffen kann, weil ich habe sowas schon mal geschafft vor 2 Jahren. Und für mich war das Projekt irgendwie da abgeschlossen. Aus meiner Sicht das Einzige, was funktioniert hat, ich weiß nicht, ob sonst da noch Wege geklappt hätten, aber ich meine, der Michel wäre es gewesen, der war ja noch mitten in der Crew drin, er sagte dann irgendwann zu mir, sobald ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, so nach dem Motto, hier pass mal auf, Thorsten, du erzählst hier die ganze Zeit was von Team und wir sind ein Team und wir haben ein gemeinsames Ziel und jetzt das, was du jetzt gerade hier die letzte halbe Stunde von dir gelassen hast, da geht es eigentlich nur um dich. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, also du findest nicht, das ist ein bisschen egoistisch, was du hier machst, und wo ist denn das Wir? Hast du dir mal überlegt, selbst wenn du keinen Bock mehr hast, ins Ziel zu fahren, dass denn vielleicht alle anderen noch Bock haben und es nicht nur um dich hier dreht? Und das war wirklich was, was mir echt wehgetan hat, wo ich wirklich drüber nachdenken musste. Und ich glaube, Pierre meinte dann auch, pass auf, wir fahren ein Stück weiter, fahr einfach hinterher, weil da irgendwie auch Verkehr kam. Hab dann ziemlich darüber nachgegrübelt, so ein paar Minuten, und dann ist mir echt bewusst geworden, so, es hat zwar nichts an meiner Einstellung geändert, dass es für mich, wollte ich gar nicht ins Ziel fahren, das war mir wirklich komplett egal, auch in dem Moment immer noch, aber ich habe mir gedacht, okay, pass auf, der hat recht, die haben so viel Zeit investiert, Energie, Urlaub, Geld, jetzt fahre ich das Ding für die zu Ende. So, das war wirklich so der Gedanke, den ich da hatte, und habe dann auch noch die Crew dann informiert, mich dafür entschuldigt, für dieses, sag ich mal, egoistische Denken. Und und ab da hat es sogar wieder richtig Spaß gemacht, ins Ziel zu fahren. Sogar so viel Spaß, dass wir, so wie ich mich erinnere, ich glaube, ich habe meine Radsport, in Anführungsstrichen, Karriere ab der Jugend dem Pierre erzählt. Er hat mir seine erzählt. Er hat mir super viele Geschichten auch von dem Transsibirien-Rennen erzählt. Mega interessante Geschichten, wo ich auch das meiste sogar noch von weiß. So ein richtiger Tiefpunkt kam eigentlich wieder erst, wo ich aber auch echt gemerkt habe, Müdigkeit fängt langsam an, kam so 20 Kilometer vom Ziel ungefähr, 15, 20 Kilometer vom Ziel, wo ich wirklich auf einmal, es wurde richtig zäh wieder und ich hatte wirklich Probleme, habe auch auf einmal gemerkt, dass ich manchmal, keine Ahnung, so ein bisschen Plemm im Kopf wurde, zum Beispiel beim Zieleinlauf war ich mir erst nicht sicher, ob ich nicht am Träumen bin, ob das nicht so ein Powernap ist, wo ich gerade drin bin. Ich hatte die ganze Zeit Angst, ich wache jetzt wieder auf, und zwar nur ein Powernap, und ich muss dann eben noch hunderte Kilometer fahren, und ich habe das nur geträumt, dass wir schon am Ziel sind. Ja, aber ja, das war so, wie ich die Situation erlebt habe.
Mhm. Okay, ich möchte noch ganz kurz da eingehen, weil als der Micha, das war derjenige, der dann auch ja im Familienverhältnis steht, zum Thorsten halt das von sich gegeben hat, das war wirklich von ihm direkt heraus, und ich habe echt Sorge gehabt, als er das gesagt hatte, weil als Athlet kann das auch extremst nach hinten losgehen, wenn man manchmal so das so die nackte Wahrheit dann gerade in dem geistigen Zustand präsentiert bekommen, und ich habe im Auto nur hinten gesessen und gedacht, das ist aber mutig. Ich hätte das so jetzt nicht mit diesen Worten so formuliert. Ich hätte es vielleicht dann anders gemacht, aber in dem Moment war es dann halt im Nachhinein gut. Aber es hätte auch ziemlich nach hinten losgehen können.
Mhm. Pierre, hast du in dem Moment, als sich das alles so entwickelte, eine Sekunde mal gedacht, okay, es kann sein, dass er jetzt wirklich nicht mehr aufs Rad steigt? Oder warst du davon überzeugt, dass es einfach jetzt dazu gehört und der macht das schon?
Es gehört dazu, ein bisschen diese ganze, ich sag mal bewusst jetzt, das Kopfkino, dieses Extreme, dieses Auf und Ab auch im Kopf. Im Worst Case hätten wir ihm halt nochmal hingelegt und dann nochmal klar gemacht, du, ohne uns kommst nicht ins Ziel. Wir warten jetzt auch, wenn du willst, hier einen ganzen Tag und fahren dann halt in 6 Tagen ins Ziel. Es geht halt ums Team auch. Und klar, der Athlet ist alleine. Der Athlet vergisst manchmal, dass er halt Leute hat, die viel Zeit und Ähnliches opfern. Aber am Ende des Tages kommt ja immer wieder dieses Reboot, Reboot, Reboot. Sein Hirn schaltet sich immer wieder neu ein, schaltet sich weiter neu ein. Und dann wird er auch irgendwann wieder wahrnehmungsfähiger. Und mir war halt klar, nachdem Thorsten die meiste Zeit dann überstanden hat, auch die letzten 200 Kilometer, mir war klar, wir kommen dann halt ins Ziel. Es wird vielleicht dauern, ja, es wird nicht schnell sein, das ist aber wurscht, aber wir kommen ins Ziel. Und das ist dem Thorsten dann auch immer wieder mal so zwischendurch geistesblitzmäßig bewusst geworden. Und leider auch das Bewusstsein, dass ein Projekt zu Ende geht. Und das ist halt diese Gefahr dann halt so kurz vorm Ziel. Und ich erinnere mich selber halt ich nehme mal das, was vor kurzem war, beim Ironman. Ich habe mich ja intensiv darauf vorbereitet mit 5 Wochen. Und nachdem ich dann die letzten 3-4 Kilometer am Laufen war, habe ich dann halt schon so ein Tränchen im Auge gehabt. Naja gut, jetzt wieder so ein Projekt halt abgeschlossen. Und ist natürlich ein Mini-Projekt im Gegensatz zum Raceround Austria. Aber es ist halt immer...
Das ist immer eine Frage der Perspektive. Ja.
Genau.
Ja. Deswegen sagt man ja auch, im Teamtraining ist es so, es gibt so Teamphasen, durch die man geht, und die letzte ist dann tatsächlich, dass ein erfolgreiches Projekt auch gefeiert werden muss, weil das motivational ganz wichtig ist, um das dann auch fürs nächste Mal wirklich wieder mitzunehmen, damit es einen trägt. Ja, vielen Dank. Stichwort, die Projekte werden abgeschlossen oder Dinge kommen zum Ende. Wir kommen auch langsam zum Ende. Ich könnte noch ewig mit euch quatschen. Aber wie es immer so ist, ne, ich sage immer gern, umso länger die Rennen dauern, desto mehr kann man eigentlich auch erzählen. So ist es eben. Es ist, glaube ich, nie auserzählt. Das ist aber auch das Schöne daran, also dass man immer mit Geschichten zurückkommt. Und abschließend würde ich euch gerne noch mal so in eurer Rolle befragen, um so ein bisschen auch zu gucken, wie geht's eigentlich weiter, wo geht die Reise noch hin? Pierre, was ist für dich spannender, Crewmitglied oder Fahrer? Was ist für dich attraktiver?
Spannender ist es, glaube ich, zu sehen, wie der Athlet sich entwickelt. Attraktiver ist es aber, selber halt auf dem Rad zu sein und diese Höhen und Tiefen immer auszumachen. Und als ich ja den Thorsten betreut habe, da habe ich halt auch direkt gemerkt, das ist eigentlich das, was so lustig ist, diese ganzen Aufs und Ups, so dieses Deppert sein, Matsche sein, dann wieder alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist halt das, wo ich für mich gesagt habe, ja, irgendwie vermisse ich das schon, so dieses Verrücktsein im Kopf. Und mal schauen, ob ich nochmal was mache. Und bin aber jetzt nicht drauf und dran, diverse Sponsoren anzufragen oder ähnliches. Wenn sich was ergibt, ist es cool. Es müssen gewisse Rahmenbedingungen müssen stimmen, aber ich habe persönlich halt keine Lust mehr, großartig immer wieder Türklinken zu putzen und zu fragen, kann ich bitte, weil ich so und sowas machen möchte. Dafür habe ich persönlich keine Kraft und Motivation mehr und dadurch ergibt sich ja auch dann die Möglichkeit für andere Athleten vielleicht mehr Sponsoren oder auch alte Sponsoren von mir zu ergreifen.
Okay, ja, das ist natürlich auch ein schöner Move, also so zu denken. Und andererseits bist du ja auch so spontan, dass dir auch einfach mal irgend so einen Wettkampf über den Weg laufen kann, wo du sagst, hey, ich bereite mich einfach mal ein paar Wochen drauf vor und probiere es halt.
Genau, mit der Zielsetzung dann nur anzukommen. Und das ist ja immer das Wichtige. Ja. Man muss ja wissen, was ist realistisch und was nicht. Und ich weiß halt, wenn ich ein Race Across America machen würde, da muss ich mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr mehr oder weniger Freizeit haben. Mhm. Und wenn das halt nicht geht, dann brauche ich halt jetzt nicht auf Sieg fahren. Aber man kann ja ein Race Across America auch einfach machen, um irgendwie durchzukommen. Und da kann man auch mit wenig Trainingsaufwand durch. Nur halt ist halt logisch, dass man für nur durchkommen nicht unbedingt Sponsoren findet. Und daher wird es wohl dauern, bis ich nochmal aktiv bei einem Race Across America bin. Und daher freue ich mich dann zu sehen, wie der Thorsten dann 2023, so wie er sein Plan ist, dann leiden wird beim Race Across America und wie ich ihn dann doch noch irgendwie vielleicht von A nach B mal hier und da boxen können darf, muss.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Thorsten, wo sehen wir dich als nächstes und wo sehen wir dich perspektivisch in den nächsten Jahren? Also was ist das geplante Ziel?
Also die Rennplanung für nächstes Jahr steht noch nicht 100% fest, weil das auch sehr stark davon abhängt, wie jetzt so die Genesung von meiner Verletzung seit dem Race Around Austria. Ich bin am Hintern operiert worden danach, ist jetzt nach fast 3 Monaten soweit, dass ich jetzt am Wochenende bin ich das erste Mal wieder trainieren gefahren, hier bei dem Charity Ride, gestern nochmal 2,5 Stunden gefahren, geht aufwärts. Ich hoffe, dass jetzt die Genesung weiter so fortschreitet, wenn man mal davon ausgeht, dass es jetzt weiter so geht und ich wieder, sagen wir jetzt so vernünftig wieder langsam strukturiert anfangen kann zu trainieren. Ist geplant, wahrscheinlich nächstes Jahr beide Race Cross Germanys zu fahren und im August eventuell nochmal das Race Around Austria. Und genau, das ist momentan ist das so das, was in den Planungen steht. Auch da hat Pierre schon so ein paar Ideen gehabt, um das noch was herausfordernder zu machen. Zum Beispiel habe ich jetzt erfahren, dass wenn ich das Race Across Germany fahre, dass ich danach eben im Ziel nicht ins Hotel fahre, sondern wieder auf dem Weg nach Hause mit dem Rad. Um uns schön. Einfach. Genau, aber auch das, sage ich mal, wird alles noch vernünftig geplant. Aber alles mit dem, ja, das große Ziel im Juni 2023 Amerika zu fahren. Haben jetzt die Planungen begonnen. Unter anderem ist ein großer Aspekt, Geld zusammenzukriegen, auch durch Unterstützer und Sponsoren. Da haben wir jetzt angefangen. Ich werde auch nochmal ein Crowdfunding nächstes Jahr machen, Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, wir geben uns bis nächstes Jahr im Oktober Zeit, um das nötige Geld für das Projekt zusammenzubekommen, um es in einem vernünftigen Ausmaß durchführen zu können, und entscheiden dann im Oktober, ob wir es mit den finanziellen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ob wir es hinkriegen oder nicht. Aber ich bin bis jetzt guter Dinge und werde alles dafür tun. Und habe viele, viele gute Leute mit in der, auch in der Orga-Crew mit drin, die ebenfalls da alles für tun werden.
Mhm. Okay, nimmst du den Pierre nochmal mit oder lässt du den jetzt besser zu Hause?
Nee, ich brauche ja einen, der Couscous kocht.
Okay, also wenn das nee, natürlich Pierre, die Schlüsselqualifikation ist, Pierre, dann go for it.
Vor allem hat er dann bestimmt ganz viele, die mitkommen können.
Nee, Pierre hat mir jetzt am Wochenende hat er, ich habe ihn natürlich gefragt, ob er Lust hätte, mich auf dem Weg und auch beim Race Across America zu begleiten. Ich weiß allerdings, was das wirklich für ein Aufwand auch für die Crew ist. Also wir reden hier von, ich sag mal, 2 Wochen Urlaub, die für die Crew drauf geht. Es ist echt schon Aufwand. Und deswegen sind viele Crewmitglieder, wo ich auch final noch keine konkrete Antwort habe. Es sind noch manche, die was abklären müssen, sei es beruflich, familiär. Und Pierre hat mir jetzt am Wochenende zugesagt, dass er mit dabei sein wird, wo ich mich wirklich mega drauf freue und super dankbar bin. Ja, weil ich eben auch in Österreich einfach gemerkt habe, erstens, wie viel man von seiner Erfahrung lernen kann, wie viel Erfahrung er in sämtlichen Bereichen hat, was auch glaube ich, viele Leute am Pierre noch unterschätzen, weil Pierre eben einfach nicht so der Social-Media-Mann ist, der da alles rausposaunt, was er für ein cooler Typ ist, sage ich mal.
Das macht dann Wikipedia für ihn. Das ja, genau. Just that aber, simple.
Aber wenn man mit ihm da so ein paar Höhen und Tiefen durchlebt hat und Probleme durchlebt hat, Taktiken durchgesprochen hat, Ideen durchgesprochen hat, merkt man wirklich, ja, also es ist nicht umsonst, ne, dass er fast jedes Rennen, bei dem er am Start ist, gewonnen hat. Ne? Auch sowas wie so ein Transsibirier-Radrennen, was für mich, ich meine, für mich ist Race Across America ja schon wirklich so, wo ich mir denke, pff, heftig, wie soll sowas funktionieren? Aber wenn du dann hörst, was er noch anderes da alles gemacht hat, ist das einfach ja, unvorstellbar. Und deswegen bin ich mega froh, so einen dabei zu haben. Und vor allen Dingen auch so einem, ja, von Menschlichkeit her. Und wie Pierre eben sagte, wie er sich in die Teams da direkt eingefunden hat und das Vertrauen aufgebaut hat. Und ja, schon genial.
Thorsten habe ich nie gesagt, dass ich nur eine günstige Variante suchte, nochmal RAM abzufahren mit einem Wohnmobil halt. Aber zwischendurch gucke ich auch mal auf dich, keine Sorge.
Ich glaube, wir werden dann im Anschluss auch nochmal ein Podcast-Interview machen. Ich glaube, das finde ich dann nochmal ganz interessant, wie du die Strecke so gefunden hast, Pierre. Da können wir dann einfach nochmal ein bisschen schnacken. Sehr gerne. Und wie gut du dich betreut gefühlt hast dann, Thorsten.
Ja, genau, genau.
Ja, spannend. Also, ja, großes Lob an der Stelle dann von Thorsten schon und große Vorfreude. Ich sehe es euch beiden aber auch an und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein tolles Projekt. Natürlich ein ausdrückliches Langzeitprojekt auch. 2023 ist ja auch noch ein bisschen hin. Vielleicht kommen wir in der Zwischenzeit ja auch nochmal zusammen und wir können nochmal von der Vorbereitung ein bisschen berichten. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig und gespannt und werde ja auch ein bisschen selbst Anteil daran haben. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, euch beiden dann nochmal irgendwann zu sprechen, wenn ihr einverstanden seid. Und gerne, ja, würde euch jetzt nochmal wirklich zum Abschluss die Möglichkeit geben, wenn es noch irgendwas gibt, was ihr an dieser Stelle gerne loswerden wollt, dann dürft ihr die Zeit noch gerade nutzen. Wenn es noch irgendwelche Termine gibt oder so, die anstehen oder irgendwelche Plattformen, wo man euch findet, wo man mal nachschauen sollte, dann haut das gerne jetzt raus.
Von meiner Seite aus gibt's nichts mehr.
Von meiner nur unterstützt den Thorsten, hört fleißig den Podcast von Natanja, gibt's immer wieder was Gutes zum Mitnehmen und am Ende des Tages denkt's immer dran, egal wie viel Kilos ihr habt, wie müde ihr seid, es geht im Leben immer bergauf, bergab und irgendwie kommt man immer ans Ziel.
Sehr schönes Schlusswort, dem habe ich danke nichts dir hinzuzufügen. Ich danke euch, dass ihr meine Gäste gewesen seid. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg und Freude auf eurem weiteren sportlichen Weg und natürlich auch sonst. Alles, was wir nicht genannt haben und alles, was wir genannt haben, haue ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Das heißt, da gibt es nochmal Links zu euch, dass man nochmal nachlesen kann, was ihr bislang so gemacht habt, wo man euch findet und wie man euch auch folgen kann. Und damit beende ich diese wunderschöne Episode und ja, danke euch Zuhörern, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet einen schönen, guten und auch tiefen Einblick bekommen in die Welt des Ultracyclings und habt vielleicht jetzt auch ein bisschen eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, 2200 Kilometer mit dem Rad zu fahren, 30.000 Höhenmeter mit wenig Schlaf und einer grandiosen Crew an seiner Seite. Ich glaube, das Lob von Thorsten ist da auch noch mal rausgekommen und die Leidenschaft von Pierre auch an der Stelle Teil der Crew zu sein. Vielen Dank. Wir hören uns nächsten Monat wieder am ersten Freitag des Monats. Das wird dann der Dezember sein. Kommt die nächste Folge raus. Ich freue mich drauf. Bis dahin bleibt gesund und munter und passt auf euch auf. Ciao.
Ciao.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.